Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Meine Gäste sind heute die beiden Kritiker Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen. Vier neue Bücher für junge Leserinnen und junge Leser wollen wir heute besprechen. Und ein wenig haben wir dabei auch schon nach der Reisezeit und dem Urlaub geschaut. Ganz gut zu merken an einem Klassiker, über den wir zum Ende der Sendung hinreden werden. Zu Jules Vernes Reise in 80 Tagen um die Welt. Dazu gibt es nun eine neue Graphic Novel aus Frankreich. Außerdem haben wir einen Generationenroman im Programm, einen Jugendroman, den man im Feld der MeToo-Bewegung ansiedeln kann und ganz zu Anfang, damit geht es los, eine Monstergeschichte. Monster gehen ja immer gut, vor allem wenn sie sich ein wenig wie Kinder aufführen. Auch schrullige Erfinder sind ein beliebter Topos und aus beidem, Frau Schwab, hat der in Düsseldorf lebende Autor Oliver Schlick nun eine Geschichte geschrieben. Als Dr. Mürke durch Zufall den Unsinn erfand, so heißt dieses Buch. Was erwartet uns denn da?
Na, da erwarten uns zwei Erfinder, nämlich Dr. Mürke, der kein Doktor männlicher Art ist, sondern eine weibliche Frau Doktor. Und ihr Gehilfe, Herr Olm, das sind eben Erfinder, allerdings sehr erfolglos, denn alles, was sie erfinden, das funktioniert entweder nicht oder es hat scheußliche Konsequenzen, wie Kopfschmerztabletten, die nicht helfen, aber die dann zum Beispiel machen, dass man rülpsen muss. Eines Tages erfinden die beiden dann aus Versehen oder per Zufall ein kleines grünes Minimonster. Das steigt so aus einem brodelnden Kochtopf wie das berühmte Kaninchen aus dem Zylinder. Hände und Füße sind bei ihm vertauscht, es hat rote Haare und es ist der Unsinn in Person. Der Unsinn, der auch unsinnig redet, also wie so ein Kleinkind, das die Konsonanten vertauscht und der natürlich dann eine ganze Menge Unsinn veranstaltet. Als die beiden Erfinder auf einen wissenschaftlichen Kongress fahren, müssen sie diesen kleinen Unsinn mitnehmen. Und man kann sich denken, dass dort auch einiger Unsinn angestellt wird und dass die Wissenschaftler ja zum Schluss auch was zu lachen haben.
Also ein grüner Unsinn, da denkt man vielleicht an das Sams, der Zylinder. Sie haben alles im Wunderland schon angesprochen. Es klingt jetzt ein bisschen so, als wären sehr viele bekannte Bauteile dabei. Stimmt der Eindruck?
Ja, der stimmt auf jeden Fall. Also da ist der kleine Kobold, grün, rote Haare. Also der kommt uns schon ziemlich bekannt vor aus vielen kleinen Fantasy-Geschichten. Sie sagten jetzt schon das Sams und das ist natürlich schon ein Vergleich, den man sich stellen muss, wenn man so ein Buch schreibt. Und da schneidet der kleine Unsinn in meinen Augen allerdings nicht besonders gut ab. Denn er reimt ja auch wie das Sams, ja, aber er reimt deutlich schlechter, würde ich sagen. Und er ist überhaupt dem Sams an Sprachspielerei, an Witz, an Komik, an Spontanität und herrlichen Situationen doch deutlich unterlegen.
Herr Spreckelsen, eine Verteidigung des kleinen Unsinns von Ihnen.
Die kann ich leider nicht liefern. Also ich bin da ganz bei Frau Schwab. Der Vergleich mit dem Sams ist natürlich unfair, weil das ist ein ganz großartiges Buch und jeder kennt es aus guten Gründen. Hier haben wir es mit einem Buch zu tun, was noch viel deutlicher auf der Stirn steht. Guckt mal, ich bin lustig. Zufall, Unsinn, jetzt drehe ich das Ganze mal rum. Das sieht man schon an den Füßen und an den Armen, die vertauscht sind. Und wenn es dann am Ende heißt, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß auf diesem Erfinderkongress, dann muss ich sagen, also ich hatte keinen Spaß dran. Ich fand es tatsächlich etwas breit, etwas ausgereizt und ein Tick dadurch auch langweilig.
Es ist ja ein illustriertes Buch. Fiete Koch hat es illustriert. Was tragen denn die Bilder zu der Geschichte bei?
Also ich würde sagen, die heben sie. Diese Bilder sind sehr, ja, spritzig, witzig, man kann fast sagen explosiv. Das ist ein turbulenter Spaß, diese Bilder anzuschauen. Da wird auch die Schrift mit einbezogen. Die leben sehr aus dem Kontrast, also dunkler Hintergrund und ganz schrille Farben. Dann gibt es so Escher-mäßige Treppenhäuser, die finde ich ganz interessant. Also da ist deutlich, steckt deutlich mehr drin. Ein Punkt finde ich dann eben schade. Diese Idee mit den vertauschten Händen und Füßen, die ist ja eigentlich ganz süß. Und man hätte da eine ganze Menge Funken draus schlagen können, sowohl in der Geschichte wie auch in den Illustrationen. Aber schöne Idee, was hätte man alles draus machen können, bleibt so ein bisschen vergessen in der Ecke hängen.
Wenn man es jetzt doch gekauft hat und einem jungen Leser, einer jungen Leserin schenkt, hat man wirklich viel falsch gemacht.
Ach nein, was heißt viel falsch gemacht? Also ich würde mich Frau Schwab vollkommen anschließen. Ich finde die Zeichnungen sehr schön. Ich finde sie originell. Und ich glaube, es ist durchaus das Gedankenspiel, wie ist das mit Zufall, wie ist das mit Unsinn? Ist eine Erfindung immer geplant oder passiert sie einfach? Ich glaube, man kann mit Kindern sehr gut darüber sprechen. Man kann mehr aus dem Buch machen, als eigentlich drinsteckt.
Und vielleicht ist es ja auch ein Einstieg in Sinn und Unsinn der Wissenschaft. Von Oliver Schlick und Fiete Koch besprachen wir, als Dr. Mörke durch Zufall den Unsinn erfand. Erschienen im Verlag Überreuter, 64 Seiten, kosten 14,40 Euro. Unser nächstes Buch ist ein Kinderbuch. Silke Schlichtmann ist die Autorin. Sie ist in Norddeutschland geboren und sie hat sich auf lebensnahe Geschichten spezialisiert. Bekannt wurde sie zum Beispiel durch ihre Mattes-Reihe. Sie erzählt von sich, dass sie auf einem Obsthof im alten Land aufgewachsen ist. Das macht so ein bisschen Dörte-Hansen-Atmosphäre, auch in dem Buch, über das wir gleich sprechen. Und hier trifft man die junge Erzählerin Jonte. Reißaus mit Krabbenbrötchen heißt dieses Buch, Herr Spreckelsen. Was erwartet uns da?
Ja, da erwartet uns als allererstes die 10-jährige Jonte, die sich Sorgen macht um ihren Großvater Peter, der sich etwas wunderlich verhält. Vor allem aber um ihre Mutter, die das Verhalten des Großvaters einfach nicht mehr dulden will und nun auf den Gedanken gekommen ist, er müsse aus seinem schönen Haus im alten Land an der Elbe in ein Altenheim umziehen. Und Jonte, die Enkelin, findet dagegen, dass ihr Großvater prima zurechtkommt und heckt dann zusammen mit ihren beiden älteren Geschwistern einen Plan aus. Die Enkel kümmern sich um den Großvater, damit ihre Mutter Ruhe gibt. Und dann zeigt sich leider, dass der Plan nicht funktioniert. Schließlich fragt sich dann auch Jonte, ob ihr Großvater vielleicht wirklich nicht mehr alleine zurechtkommt und greift dann zu einem allerletzten Mittel, um den Umzug ins Heim doch noch zu verhindern.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als wären da zwei Geschichten drin, nämlich das, was in der Familie und zwischen den Geschwistern, die ja sehr unterschiedlichen Alters sind, passiert und eben die Geschichte um den Großvater. Wie vertragen sich die beiden denn miteinander?
Ja, es ist genauso wie im wirklichen Leben, muss man sagen. Also der eine ist der Auslöser zum Konflikt, das ist der Großvater. Aber die Ursachen des Konfliktes liegen ja viel, viel tiefer. Die liegen in dieser Familienstruktur, wo eine ja überforderte Mutter, davon ist ja mehrmals die Rede, zwischen den beiden Generationen steht. Der alte Vater, um den sie sich wirklich Sorgen macht, den sie liebt, aber sie macht sich halt Sorgen und wird da auch ziemlich vehement in ihren Ideen, was man denn jetzt mit ihm machen müsse. Dann die drei sehr lebhaften Kinder und dann der eigene Job. Also die Mutter ist erschöpft und da entscheidet sie doch immer noch mal falsch, bis sie dann eben begreift, sie muss mal über ihre eigenen Einstellungen nachdenken und überlegen, ob ihre Wertungen und Einordnungen und Ideen und ihr etwas dominantes Gehabe, ob das denn nicht vielleicht sie revidieren muss.
Das stimmt, das würde ich alles zustimmen. Ich glaube aber, es geht noch ein klein wenig tiefer. Es geht ja nicht nur um die Mutter und es geht nicht nur um das Stehen zwischen den Generationen und die Sorgen, die sie sich macht, sondern es geht einfach auch darum, dass da drei Kinder sind, die jeweils eigene Interessen haben und die in irgendeiner Weise vermittelt werden müssen zwischen diesen Anforderungen, die die Mutter an sie stellt, die der Großvater an sie stellt, die das Leben an sie stellt von mir aus, die die Freundschaften an sie stellen. Und das ist das Spannende. Und ich glaube, das hat eben Silke Schlichtmann sehr, sehr gut gelöst, dass sie eine Geschichte erzählt und zugleich diese Geschichte weitet eben in diese unterschiedlichen Konflikte.
Interessant ist hier ja, dass wir eine Erzählerin haben, die 10-jährige Jonte, die Hauptperson, erzählt uns das selbst. Wie ist das denn sprachlich gelöst?
Also ich finde, das ist sehr überzeugend, weil dieses Mädchen ist schlau, dieses Mädchen ist schlagfertig, fantasievoll und eben eine sehr gute Beobachterin. Und genauso wie sie schlagfertig denkt, so beobachtet und schreibt sie auch. Sie beschreibt ja diese Geschichte. Sie hält auf der anderen Seite aber auch ein Stück Abstand zu ihr. Also sie verfällt ja nicht in einen ernsten Ton, sondern sie ist ja eher sehr lebendig in ihrer Erzählweise, sehr witzig mit auch herrlichen Metaphern und Vergleichen. Also sie ist eine Erzählerin, der wir unglaublich gerne folgen und mit der wir uns sehr gut identifizieren können. Vor allem und aus einem Grund übrigens auch, weil sehr klar rüberkommt die Verunsicherung über das Verhalten des Großvaters. Man weiß ja mit ihr nicht, ist er wirklich dement oder nicht.
Das Handy im Kühlschrank spielt ja gleich am Anfang eine Rolle.
Ja, aber es gibt ja auch viele schlaue Erklärungen dazu. Ja? Der Großvater ist ja nicht auf den Kopf gefallen.
Genau, warum man ein Handy kühlen muss, kann ja mal passieren. Wir sprachen über das alte Land. Welche Rolle spielt denn die Landschaft?
Ich glaube, sie spielt eine sehr große Rolle. Das ist nicht zufällig dort angesiedelt, wo eine gewisse Weite auch den Personen es erlaubt, manchmal innezuhalten und nachzudenken. Vor allem aber finde ich es sehr, sehr schön, wie diese Verunsicherung der Figuren über ihr gegenwärtiges Leben, speziell beim Großvater, wie das dann in einer Reise aufgefangen wird, eine Reise, wo Vertrautes, nämlich der Großvater hat dahin seine Hochzeitsreise gemacht vor vielen Jahrzehnten, und das Fremde, das Neue Hand in Hand gehen und wo man sich orientieren muss. Und das hat sie sehr gut gelöst, finde ich, die Autorin.
Ein letztes Wort noch, Frau Schwab, zu den Krabbenbrötchen, den Titelgebenden. Was hat es damit auf sich?
Naja, das hat zum einen ganz vordergründig auf sich, dass das ja nun Jontes Lieblingsessen ist. Und am Schluss erfahren wir ja auch, wie diese köstliche Marinade gerührt wird, die da mit drauf muss. Aber letztendlich hat es ja viel tiefer den Hintergrund, dass der Großvater eben bei seiner Hochzeitsreise mit seiner geliebten Frau dieses Krabbenbrötchen in Husum gegessen hat. Damals, die Hochzeitsreise, mussten sie ganz schnell wieder abbrechen, weil sie sich finanziell völlig übernommen hatten. Und dass seine Sehnsucht eben noch ist, noch einmal Krabbenbrötchen in Husum essen. Und das muss schon eine Köstlichkeit sein.
Das war Silke Schlichtmann, Reißaus mit Krabbenbrötchen, ist erschienen im Hansa Verlag München. 272 Seiten, kosten 15 Euro. Jetzt der versprochene Jugendroman. Er erreicht uns aus den USA. Natasha Friend ist die Autorin, 1972 in New York State geboren. Dieser Roman erscheint fast zeitgleich zur amerikanischen Originalausgabe. Übersetzt haben Jessica Komina und Sandra Knuffinke. Und im deutschen Titel findet sich ein Hashtag. Wir sehen also gleich, dass es viel auch um Social Media gehen wird. Hashtag No Game. Jetzt ist Schluss mit Schweigen, so heißt das Buch. Was passiert da?
Ja, in einer Kleinstadt oder sagen wir mittelgroßen Stadt im Staat New York kommt nachts die 15-jährige Nora auf dem Golfplatz aus der Bewusstlosigkeit zu sich. Ein paar junge Männer hatten ihr bei einer Party K.O.-Tropfen in den Drink gemischt, dann sie bewusstlos auf den Golfplatz gebracht, ihr den Slip ausgezogen und ihr mit Filzstift eine Nummer in den Schritt gemalt. Sie wurden allerdings, Gott sei Dank, vertrieben, bevor es dann zum Allerschlimmsten kam. Nora versucht jetzt in den folgenden Wochen diesen Vorfall zu verdrängen und auf keinen Fall soll ihr Vater das alles erfahren, denn der ist der Sportdirektor der Uni, deren Studenten von Noras Freundin Cam als Täter erkannt werden. Cam will diesen Fall aufklären und zur Anzeige bringen und wird dabei auch von anderen Freunden unterstützt und langsam begreift Nora eben selbst, dass sie sich den Erinnerungen stellen muss und dass sie vor allem auch Konsequenzen ziehen muss aus dem, was sie da erlebt hat. Dabei macht sie dann eine ziemlich schlimme Entdeckung und danach wird nichts mehr so sein, wie es vorher war.
Das Drama, um das es geht, oder der dramatische Knoten, wird also in die Familie von Nora, in die Familie des Opfers hineinverlegt. Das ist jetzt wirklich eine sehr ausgeklügelte Konstruktion. Bevor wir nochmal in die Details gehen, Herr Spreckelsen, wollte ich Sie erstmal fragen, geht das auf?
Ja, erstaunlicherweise geht es auf. Ich hatte dieses Unbehagen, was ich aus Ihrer Frage höre, auch. Nämlich, ist das nicht alles doch sehr konstruiert, gar nicht mal die Fälle, das kennt man ja oder das hört man leider, aber die enge Verbundenheit der einzelnen Akteure, wie sie miteinander interagieren, das alles hat bisweilen etwas auch von einem Räderwerk. Aber trotzdem, es funktioniert als Roman doch ausgesprochen gut, auch weil es einfach sehr, sehr spannend geschrieben ist.
Eine solche Geschichte setzt ja ein Zögern des Opfers voraus. Nora schweigt hier sehr lange. Und wie wird das denn psychologisch motiviert?
Also ich habe mich da anfangs etwas schwer getan, wie ich mich überhaupt am Anfang mit diesem Roman etwas schwer getan habe. Und er in meinen Augen immer besser wurde. Es sind nämlich zwei Dinge, die wir am Anfang nicht so wirklich begreifen. Das ist die unglaubliche Nähe Noras zu ihrem Vater, also das fast so eine Art Hörigkeit. Also das darf einfach nicht gestört werden, dieses wunderbare Verhältnis. Und sie hat eben auch deswegen Angst, mit ihm über dieses Thema zu sprechen. Sie will ihm keine Probleme machen. Und zum Zweiten, man erfährt wirklich mal, wie so eine amerikanische Kleinstadt tickt. Also welche konservativen, macho-mäßigen Vorurteile und Strukturen da herrschen. Und der Vater ist ein Teil dieser Strukturen. Und erst als Nora das begreift, da ist sie dann bereit, wirklich das Ganze öffentlich zu machen und sich dem zu stellen.
Und großartig finde ich dann wiederum, wie das vorbereitet wird. Nämlich nicht nur, dass gleich auf einer der allerersten Seiten steht, dass Nora ein fast klischeehaft gutes Verhältnis zu ihrem Dad hatte, sondern auch, dass gerade am Anfang immer wieder in Noras Bewusstsein Geschichten auftauchen, die den Vater als großen Helden zeigen. Und wie das dekonstruiert wird, finde ich sehr überzeugend.
Frau Schwab, Sie haben die amerikanische Kleinstadt angesprochen. Das Setting könnte ja wirklich nicht amerikanischer sein. Diese Studentenverbindungen spielen ja eine große Rolle. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Die haben ihre Wurzeln tatsächlich in Europa, funktionieren aber in den USA ganz anders. Sie sind ja an ein College angeschlossen und in einer solchen Studentenverbindung war der Vater, aus einer solchen Verbindung kommen die Täter. Wie gut lässt sich das denn alles übertragen? Erklärt sich das von selbst oder hätte es vielleicht doch noch eine Anmerkung gebraucht? Was meinen Sie?
Nein, ich glaube, das erklärt sich alles sehr von selbst. Ich glaube, man kann es nur nicht auf Deutschland übertragen, dieses Buch hier anzusiedeln. Ich glaube, das würde nicht glaubwürdig sein. Also es ist schon, glaube ich, eine typisch amerikanische Prüderie, die wir da immer noch haben im Umgang mit den verschiedensten sexuellen Themen, ja, also bis hin zu Schwangerschaftsabbruch oder auch Transpersonen, dann ist das ein unglaubliches Machotum. Ich weiß nicht, ob es das hier noch gibt, in verbunden mit dem Sport. Also immer wieder die Tatsache, dass an diesen Universitäten der Sport eine so riesige Rolle spielt, der ist ja viel wichtiger als die Intelligenz der Studenten. Und das macht alles so eine männliche Wand fast auf. Ich denke mal, das sind alles Bausteine des Schweigens, die dann eben irgendwann hier aufgebrochen werden.
Ja, und zwar mit dem entscheidenden Satz. An einer Stelle sagt Nora, die nicht will am Anfang, dass das in die Öffentlichkeit gerät, die nicht will, dass da weiter recherchiert wird, sagt sie irgendwann, mit dir hat das ja wohl gar nichts zu tun. Und die Antwort, doch. Dass also ein anderes Mädchen sagt, doch, das hat mit mir zu tun, was mit dir passiert ist. Das zeigt eigentlich den Wendepunkt. Da werden diese Strukturen aufgebrochen.
Lassen Sie uns noch kurz über Stil, Sprache und auch über die Übersetzung sprechen. Was leisten die beiden Übersetzerinnen Jessica Comina und Sandra Knuffinke?
Also ich finde, das ist sehr lebhaft, sehr zupackend. Es ist, kann man sagen, auf der literarischen Ebene ein Schmöker. Es ist sehr gut bebildert, es liest sich leicht und flüssig. Und interessant sind ja auch diese vier verschiedenen Perspektiven. Aus der Sicht von vier Personen, also Nora, der Bruder, dann die Freundin und der Freund, der Mitschüler. Allerdings sind das keine Ich-Erzähler und das finde ich auch wieder gut. Wir gucken also vielleicht nicht so tief hinein in sie. Wir sehen auch sie mit einem kleinen Stückchen Distanz. Und es gibt keine Klischees. Also Verliebtheit zum Beispiel ist ja immer ein schönes Exempel, an dem man ausprobieren kann, wie klischeehaft ist ein Roman. Diese Verliebtheit von Cam meinetwegen, die ist sehr begeistert, sehr euphorisch und völlig unkitschig. Also das ist ein gut lesbares, gut gemachtes und irgendwie mitreißendes Buch.
Gut. Eine Empfehlung. Natasha Friend ist die Autorin. Jessica Romina und Sandra Knuffinke haben übersetzt. No Game. Jetzt ist Schluss mit Schweigen. Erschienen im Magellan Verlag. 368 Seiten, kosten 19 Euro. So, wir sind ja hier klassikeraffin. Jetzt zu dem versprochenen Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Ein Roman aus dem Jahr 1872, gut bekannt, ein Stück Weltliteratur. Der etwas spröde englische Gentleman Phileas Fogg und sein französischer Diener Passepartout reisen um die Welt. Es gilt, eine Wette zu gewinnen. Wir erleben viel Beschleunigung, Eisenbahn, Dampfschiff, der neue Suezkanal spielen eine Rolle. Und was ich noch bemerkenswert finde, dieser Roman sprach auch damals schon ein jüngeres, meist männliches Lesepublikum an, ist vielleicht also ein früher Vertreter des Genres, für das wir uns so begeistern, des Jugendbuchs. Als Graphic Novel erreicht er uns nun aus Frankreich. Jean-Michel Coblanc und Yun Lokar sind Autor und Zeichner. Herr Spreckelsen, wie präsentieren Sie uns diese sehr bekannte Geschichte?
Ja, es ist in der Tat eine sehr bekannte Geschichte und in ihren Details einfach uns auch über Verfilmungen, über Nacherzählungen, auch über Comic doch vertraut. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann merkt man eben, nein, es gibt manche Details, die hat man überlesen oder die sind in den Adaptionen dann eben gerne unterschlagen worden. Es beginnt auch ganz klischeehaft mit einem dezenten Streit unter Gentlemen in einem Club in London. Und die Frage, ob es eben möglich sein, aktuell, Sie haben es gesagt, 1872, in 80 Tagen einmal um die Welt zu reisen, beantwortet der reiche Engländer Phileas Fogg mit einem klaren Ja. Seine Clubkollegen sind skeptisch und natürlich löst man das auf, wie man das in diesem Milieu auflöst, nämlich mit einer Wette. Das steht in dem Roman genauso wie eben in dieser Comic-Adaption. Auch die weiteren Stationen sind dieselben. Fogg zieht mit seinem neuen französischen Diener Passepartout noch am selben Abend los. Sie bekommen es da mit Stürmen auf dem Meer und Bürokratie in den Hafenstädten zu tun, mit Duellen, Duellwünschen, Überfällen und schadhaften Maschinen. Vieles davon lässt sich mit Geld lösen, manches nicht. Denn der wahre Gegner der Reisenden sind eben nicht die Natur oder andere Menschen, es ist die Zeit.
Genau, übertragen wird diese pralle Geschichte, die auch wirklich toll ist. Es gibt ja auch noch einen Verfolger, es gibt also innere und äußere Gegner. Übertragen wird die nun in einen Comic von gerade mal 60 Seiten. Dabei muss ja ein wenig eingespart werden. Frage nochmal an Sie, geht was verloren?
Naja, natürlich geht was verloren, das kann gar nicht ausbleiben. Mir kam das so vor, als ob das, was Phileas Fogg auf der Inhaltsebene des Romanes 300 Seiten immerhin tut, nämlich die Welt ein bisschen einzudampfen und zu gucken, wie kann ich die Welt so weit abstrahieren, dass ich in 80 Tagen einmal rumkomme. Das geschieht hier natürlich auch mit dem Comic. Aber die Lösungen, die die beiden gefunden haben, um genau diesem Problem zu begegnen, sind an anderer Stelle sehr gut. Also zum Beispiel, wenn Passepartout gleich am Anfang zur ersten Begegnung eilt und dann sagt, ich muss mich beeilen, denn mein neuer Herr hasst Unpünktlichkeit. Und sofort sind wir drin. Denn gegen Unpünktlichkeit oder gegen Verzögerungen anzukämpfen, das wird uns nun das ganze Buch über begleiten. Und so gibt es einige Beispiele dafür, wie eben dieses Manko, das naturgegebene Manko der Reduktion aufgefangen wird.
Nun ist es ja die Hochzeit des Kolonialismus und wir reisen sozusagen auch einmal durch das britische Empire von damals. Stellen sich die Autoren dem Kolonialismus kritischen Blick von heute oder haken sie das ab?
Also ich glaube, das wird weitgehend abgehakt. Es gibt einige Handlungsstränge, auf die man gar nicht verzichten kann, will man das Romangefüge nicht völlig neu schreiben. Und diese Handlungsstränge sind so drin und werden im Grunde genommen wenig aufgefangen.
Frau Schwab, würden Sie dieses Buch verschenken?
Ich würde das verschenken, ja. Ich finde, es ist für junge Leser eine Einführung, aber natürlich absolut kein Ersatz für den Originalroman, keinesfalls. Also die Frage ist, was soll es? Was ist der Hintergrund? Und ich denke, das ist genau die Idee des Verlages. Man will junge Leser an diese Themen heranführen, wie es viele Graphic Novels ja tun. Was mir ein bisschen fehlt, ist genau auf der Illustrations-, der zeichnerischen Seite etwas Innovatives. Also ich finde, es ist genau wie der Roman ja eben ursprünglich sehr konservativ ist, ist es auch sehr konservativ gemacht. Das könnte von mir aus spritziger, lebendiger, etwas moderner, etwas schräger, etwas innovativer sein.
So das Urteil zu im Original Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, adaptiert von Jean-Michel Coblanc und Yun Lokar. Anja Kotz hat übersetzt, erschienen im Knesebeck Verlag, 64 Seiten, kosten 22 Euro. Und das war's auch schon wieder für heute. Danke an meine, wie immer, sachkundigen Gäste Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen. Hier an dieser Stelle geht es weiter mit Computer und Kommunikation. Dazu begrüßt sie Manfred Kläuber. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.